Lieber Gregi Münch, wir sind beim Artikel 177 StPO und wir haben den Podcast bereits schon mal aufgenommen. Und dann hat meine technische Unbegabtheit dazu geführt, dass man nur dich gehört hat und mich nicht.
Genau, das hat man beim Artikel 176 schon bemerkt, dass man fast nur mich gehört hat. Und das ist ja alles nicht weiter schlimm, wenn nicht du der bist, der mich die ganze Zeit ununterbrochen und immer wieder ermahnt, ich soll genau ins Mikrofon reden, man höre mich zu wenig und sehr, sehr darauf bedacht bist, auf gute Tonqualität.
Ich mag mich noch erinnern, beim 177. ersten Anlauf habe ich dir ja immer wieder gesagt, red ins Mikrofon, also zeigt hat das. Oder? Jetzt, nein, also ich habe ja dann überhaupt nicht verstanden, wo das technische Problem ist und habe dann den Frank gefragt. Und weißt du, der Frank schaut an und sieht es in einer hundertstel Sekunde. Nein, es ist wirklich...
Was ist es denn gewesen? Komm, sag es uns.
Ich habe das Mikrofon verkehrt, es hat so eine Aufnahmeseite und ich habe die abgedreht. Darum hat man dich auch so gut gehört, weil du natürlich dann durch zwei Mikrofone aufgenommen worden bist.
Also ist ähnlich, wie wenn ein Gerät nicht funktioniert, sollte man zuerst schauen, ob es eingesteckt ist.
Genau. Aber weißt du, wir haben ja während der Aufnahme gar nicht, oder ich zumindest, habe nicht mitgeschnitten, dass es nicht aufnimmt. Es hat einfach auf ganz anderen Tonlevel aufgenommen.
Gut, aber dann machen wir doch den 177er nochmal.
Ja, ich habe den Moment, wo es der Frank herausfindet, also quasi den Moment, wo ich ihm demonstriere, dass er es eben nicht aufnimmt, habe ich aufgenommen, dass man die Tonqualität prüfen kann. Und ich kann das schnell abspielen, muss schnell hören.
Aber du siehst ja jetzt beide, dann tun wir ihn mal aufnehmen zum Testen.
Jetzt tun wir aufnehmen.
Ja, wir müssen ihn aufnehmen.
Ich finde es komisch, weil der Gregi hat immer, macht immer so. Oder?
Ja.
Dann habe ich immer gesagt, Gregi, Mikrofon. Und der hat so gelacht, weil beim Körper perfekt und mich nicht. Aber ich weiss nicht, warum das...
Also ein Punkt, den du jetzt schon falsch hast, den ich dir schon sagen kann, ist, dass der goldige Punkt zeigt zu mir.
Was ist das?
Dort ist die Ausrichtung vom Mikrofon. Vielleicht liegt es einfach an dem.
Ah, meinst
du? Ja, natürlich. Dass du mir über zeigt, nimmt das auch noch mich auf. Musst du jetzt dann hören, in der Aufnahme.
Jetzt ist, meinst du, ist besser?
Ja, jetzt ist der goldige Punkt, muss immer zu dir zeigen.
Ja, vielleicht sollten wir den Frank als Tontechniker gönnen für deine Podcast.
Ist er ja faktisch. Er regt sich auch bei mir immer auf. Jetzt hast du schon wieder ein neues Mikrofon. Hast dich aber nicht informiert, wie es funktioniert. Also, StPO 177.
Ganz kurz Vogelperspektive, wo stehen wir? Wir sind in der Strafprozessordnung von der Schweiz, wir sind im vierten Titel Beweismittel, wir sind im dritten Kapitel Zeuginnen und Zeugen und kommen jetzt im dritten Abschnitt Zeugeneinvernahme.
Das finde ich sehr nerdig, aber ja, eben, wir sind bei Zeugeneinvernahme. Was ist ein Zeuge, um das rekapitulieren?
Ein Zeuge, das ist ein Personalbeweis, einer von diversen. Neben den Angaben von einer Auskunftsperson oder von einer beschuldigten Person kann eine Zeugin oder ein Zeuge Angaben zu einem in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt machen oder versuchen zu machen. Und Zeuge ist die Person, die eben selber nicht beschuldigt ist oder die nicht die Voraussetzungen von der Auskunftsperson vorliegen. Da kommen wir dann später dazu.
Absatz 1 statuiert, dass die als Zeugin zu befragende Person hat das Recht, dass man sie zu Beginn von der Einvernahme über ihre Rechte und Pflichten belehrt.
Genau, insbesondere über Zeugnis und Wahrheitspflichten belehrt.
Und auf die Strafbarkeit vom falschen Zeugnis nach StGB 307. Jetzt, wenn man die Belehrung vergisst, was bedeutet das für die Einvernahme?
Ja, da steht dann am Ende vom Absatz 1, wenn die unterbleibt die Belehrung, so ist die Einvernahme ungültig.
Also eine absolute Unverwertbarkeit wird da im Gesetz klar und deutlich statuiert.
Denke ich nicht.
Sondern?
Ja, man kann sich fragen, was das ist. Es ist ungültig. Im Absatz 3 sehen wir dann, heisst nicht verwertbar. In der Strafprozessordnung ist ja dort nicht besonders präzise. Der 141er Absatz 1 sagt ja, Es ist unverwertbar, also ein Zeugnis ist unverwertbar, wenn das Gesetz das explizit vorsieht. Das kann man sich fragen, ist damit nur gemeint, wenn grammatikalisch von Unverwertbarkeit die Rede ist oder nur von Ungültigkeit. Das ist für mich nicht einfach per se super klar. Also man wird vermutlich oder man kann die Einvernahme, zumindest nach einer Kommentarstelle, eine Einvernahme, eine Zeugeneinvernahme, wo der Lehrigen oder der Hinweis auf die Straffolge unterbleibt, kann wiederholt werden.
Gut.
Was das, ja schon ein bisschen aber absurd ist, weil es ist ja eigentlich alles schon, also es ist ja schon angerichtet nach der ersten Einvernahme. Zeugen und Zeugen wird doch um in der zweiten Einvernahme auf einmal sagen, aha, wenn ich gewusst hätte, dass ich muss die Wahrheit sagen, jetzt erzähle ich Ihnen, wie es war. Das ist ja ein nicht sehr wahrscheinliches Szenario.
Nein, da ist unser Gesetzgeber ein bisschen naiv und es zeigt auch die Wertung, dass quasi der Ermittlungseifer ein bisschen über allem steht. Aber was heisst jetzt das? Also du bist der Meinung, es ist eine Gültigkeitsvorschrift nach 141 Absatz 2 StPO?
Also die Frage ist, dürfen wir sie wiederholen? Was meinst du zu dem?
Nein, wiederholen dürfen wir sie auf jeden Fall nach der Rechtsprechung.
Und somit?
Gönnen wir nichts, wenn man sagt, ja, vielleicht theoretisch kannst du etwas gönnen. Und es steht, also ich denke, wie unterbleibt die Belehrung, so ist die Einvernahme ungültig.
Einverstanden. Also auf diese Einvernahme kann man nicht abstellen, man kann sie aber wiederholen.
Aber was man auch nicht darf, ist im Rahmen von der zu wiederholenden Einvernahme 1:1 Vorhalt machen aus der ersten Einvernahme. Sondern das muss nach Rechtsprechung, was auch wieder naiv ist und auch immer falsch gemacht wird in der Praxis, muss quasi das originär nochmal wiederholt werden. Also man kann null Bezug nehmen auf die erste Einvernahme. Was ist jetzt aber deiner Meinung nach? Ist es ein Fall von StPO 141 Absatz 2? Also kann man es dann bei der Aufklärung von schweren Straftaten trotzdem verwerten?
Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ein Hybrid mit dieser Ungültigkeit. Und das nervt mich, dass dort ungültig steht, weil das führt einfach zu Unsicherheiten.
Aber das ist doch die ganze StPO, ist ja sprachlich überhaupt nicht fein durchwoben.
Man muss unterscheiden, denke ich, zwischen der Situation, wo man eine Zeugeneinvernahme nicht wiederholen kann und wo man sie wiederholen kann. Was ist, wenn man sie nicht wiederholen kann? Sind Sekundärbeweise verwertbar oder nicht verwertbar? Und dort ist dann die Regelung von 141 Absatz 4, wo wird spielen, dass im hypothetischen Ermittlungsverlauf, dass man auf die Sekundärbeweise oder auf die weiteren Beweise auch unabhängig von dieser Zeugeneinvernahme, die nicht gültig ist, soll können gestossen sein. Wenn aber klar ist, oh shit, wir haben vergessen, auf 307 StGB hinzuweisen, was ja eigentlich, sind wir ehrlich, nicht wirklich ein Szenario ist, wo viel vorkommt. Die Formulare sind ja abgemischt. Klar ist es oft nur floskelhaft, aber da kann mir, da gönnt mir ja nachher nichts im Nachhinein. Also Szenario, dass der Hinweis auf 307 StGB unterbleibt, ist also sehr, sehr unwahrscheinlich. Vielleicht können wir da bereits viel zu viel Gewicht in unserer Diskussion drauflegen, weil es nicht wirklich praxisrelevant ist. Oder hast du das schon gehabt?
Ja, es könnte schon relevant werden. Was ich mich jetzt auch gerade frage bei einer näheren Untersuchung von diesem Artikel, ich meine, es steht unterbleibt die Belehrung. Und vorne ist die Rede von der Belehrung hinsichtlich Zeugnis. Pflichten, Wahrheitspflichten und Strafbarkeit von einem falschen Zeugnis. Also es sind ja Belehrungen. Also jetzt frage ich mich gerade, auf was bezieht sich denn der Singular von Belehrung?
Also es hast, ist, hast du mich vor einem Nerdy genannt oder beschrieben?
Nein, aber was man damit kann zeigen ist, wie unglaublich komplex so eine Auslegung von so einem Gesetz ist. Und irgendwie letztendlich, das ist viel zu wenig griffig und die Rechtsprechung kann damit eigentlich machen, was sie will. Und das finde ich sehr stossend, weil es wäre eigentlich am Gesetzgeber gewesen, klare Leitplanken zu geben. Und eigentlich ist ja eigentlich klar, wird nicht richtig belehrt, dann müsste die Einvernahme unverwertbar sein. Also zumindest aus einer Verteidiger- oder aus einer rechtsstaatlichen Perspektive. Aber eben, man hätte dann sowieso einen Wiederholungsversuch, falls man es beim ersten Mal nicht richtig belehrt. Von dem her hast du recht, ist die Diskussion nicht ganz so zentral.
Genau, was mich beim 177er Absatz 1 noch ein bisschen interessanter dunkt, du bist jetzt gerade auf die Ungültigkeit gesprungen, ist, dass man die Belehrung oder Belehrungen zu Beginn jeder Einvernahme soll machen. wenn es mir recht ist, sollte es ja lange, wenn man eine beschuldigte Person grundsätzlich einmal zum Beispiel über das Aussageverweigerungsrecht belehrt oder darauf hinweist. Das hat dann, glaube ich, noch eine Nuancierung erfahren in der Rechtsprechung, dass man immerhin sagt, auf jeder Verfahrensstufe, also Polizei, also Ermittlungsverfahren, Selbstständiges oder Vorverfahren, Hauptverfahren, Berufungsverfahren, müsste es zumindest einmal erneut erfolgen. Aber ich finde, da ist im Gesetz, könnte man der kritische Geist könnte sagen, im Gesetz selber ist da ein bisschen eine Ungleichheit angesiedelt. Eine beschuldigte Person muss man auf ein fundamentales Recht, Aussageverweigerungsrecht, Schweigerecht, nur einmal hinweisen, eine Zeugin, ein Zeuge, jedes Mal. Wie siehst du ja. das?
Ja, nein, sehe ich auch. Also, es ist halt auch immer die Frage, wenn du den Zeugenbeweis anschaust, aus welcher Perspektive schaust du ihn an? All die Belehrungspflichten, ist das eine Schutznorm für den Zeugen an sich, dass er einfach weiss, wenn ich falsche Aussagen mache, ich mich strafbar? Oder schaust du es aus der rechtsstaatlichen beschuldigten Perspektive an? Und je nachdem ist halt die Wertung eine andere. Und das, du hast es vorher gut gesagt, das ist so ein bisschen ein Hybrid. Man hat schon fast ein bisschen den Verdacht, dass man es nicht wirklich sauber durchgedacht hat und ein bisschen alles und nichts legiferiert hat.
Nein, ich glaube schon, dass der 307 StGB, also der Hinweis darauf, nicht in erster Linie soll die Zeugin oder die Zeugen von einer Strafverfolgung schützen, sondern gerade weil der Zeugenbeweis in unserer Prozesslandschaft einen dermassen höheren Stellenwert hat, dass man den auch sorgfältig behandelt. Und das ist schon wichtig. Also es darf nicht sein, dass die Belehrung insbesondere auf 307 StGB zu einer bloßen Formalität verkommt. Staatsanwältin, Staatsanwalt sollte sich dort eigentlich gewisse Zeit investieren und der Zeugin am Zeuger das genau erklären. Hey, es ist ganz wichtig, dass du die Wahrheit sagst. Es ist ganz wichtig, dass du unterscheidest, ob du etwas selber erlebt hast oder vom Hörensagen. Und dass man das sorgfältig macht, auch rückfragt, ob man das verstanden hat, allenfalls Beispiel nennen.
Wie erlebst denn du die Belehrung in der Praxis?
Ich erlebe die Belehrung eigentlich eher als so beiläufig gesagt, schnell drüber. Und ich finde, der Belehrung kommt nicht den Stellenwert zu, den sie verdient hat, gerade weil eigentlich in der Urteilsbegründung standardmäßig gesagt, ja, zumal der Zeuge unter der strengen Straffolge vom 307 StGB ausgesagt hat und das immer so ein bisschen hervorhebt und somit per se eine höhere Glaubwürdigkeit suchen.
Der Staatsanwalt, Staatsanwältin fragt ja immer nach der Belehrung, die meistens sehr lang ist und sehr komplex, wird einmal gefragt, haben Sie das verstanden? Hast du schon mal erlebt, dass jemand nicht sagt, ja, ich habe es verstanden?
In seltenen Fällen kommt das, aber ich denke nicht bei den Wahrheitspflichten, Hinweis auf Zeugnis und Wahrheitspflichten, mehr, was dann um Zeugnisverweigerungsrecht geht. Dort, wie es so kompliziert wird, genau.
Ja, aber eben mit dieser Antwort haben Sie es verstanden, ist nicht viel gewonnen. Also ich finde, man müsste wiederholen lassen, was haben Sie verstanden? Also proaktives Wissen abfragen und sich nicht einfach bestätigen lassen, dass dann so schon verstanden worden ist.
Genau, das wünschte ich mir auch. Dass man sorgfältig auf 307 StGB hinweist, dann meint der günstige Staatsanwalt in der Staatsanwalt ja auch etwas. Wenn man das entsprechend protokolliert, dann kann man sogar dann etwas anfangen im Plädoyer damit.
Was hast du denn das Gefühl bei den Übersetzungen? Hast du das Gefühl, die Übersetzer sind in der Lage, dass das sehr komplizierte Regelwerk einmal adäquat überzubringen?
Ich meine, die Stetwiederholung sollte eigentlich schon Gewähr dafür bieten, dass die geübten Gerichtsdolmetscherinnen und Gerichtsdolmetscher das gut anbringen. Die kennen ja die Formulierungen. Aber natürlich, das ist Blackbox. Wir verstehen ja die Sprache in der Regel nicht und können nicht weder die Übersetzung noch das Feedback von der Klientin vom Klienten überprüfen, von der Zeugin vom Zeugen überprüfen.
Ich habe in Basel-Stadt habe ich es schon erlebt, dass mit der Vorladung Belehrung mitgeschickt wird. Was natürlich dort das Problem macht, dass es ein Gesetzestext ist, wo man ja nicht einfach auch als Laie per se kann lesen und verstehen. Wie wir ja jetzt auch wir zwei beim Auslegung vom Absatz 1 schon Mühe haben. Aber als Grundidee finde ich das nicht schlecht, dass man quasi die Belehrung vorab schon mal mitteilt.
Ja, das finde ich sehr eine gute Idee und ein gutes Vorgehen, weil man sich immer bewusst ist, ich meine, so Zeugen und Zeugen, das ist auch für die Beschuldigten sowieso, aber auch für die Zeugen und Zeugen ist es so eine Einvernahme oft eine Ausnahmesituation, die sind nervös, die fragen sich und die lesen so Beilagen in der Regel sehr aufmerksam durch und machen dann allenfalls noch ihre eigene Abklärung. Also das kann durchaus hilfreich sein. Gehen wir zum Absatz 2?
Ja, gern.
Da wird vorgegeben, dass Zeugen oder Zeugen am Anfang von der ersten Einvernahme, also nicht bei jeder, sondern am Anfang von der ersten Einvernahme, über die Beziehungen zu den Parteien und zu den weiteren Umständen, die für ihre Glaubwürdigkeit von Bedeutung sind, befragt wird. Was ist der Hintergrund von dieser Regelung?
Also man will die Glaubwürdigkeit von der Aussage können besser abschätzen. Auch da wieder die Frage zurück an dich. Wie schätzt du das ein? Wie seriös wird dieser Frage nachgelebt, dem Artikel Absatz 2?
Also es wird sicher dort nachgelebt, was um das Zeugnisverweigerungsrecht geht, ob also die persönlichen Zeugnisverweigerungsrechte, dort wird sicher nachgelebt, aber es sind ja auch abgemischte Fragen, aber sie sind mit der beschuldigten Person weder verschwägert noch verwandt. Ist das richtig? Ich stelle somit fest, dass kein persönliches Zeugnisverweigerungsrecht vorliegt. Das wird eigentlich in der Regel gut gemacht. Schust eher wenig.
Eben, eine eigentliche Umfeldabklärung wird nicht gemacht. Oder nur, wenn es sich wirklich gerade unmittelbar aufdrängt.
Ich glaube auch, wenn die Staatsanwältin und Staatsanwalt eine gewisse Idee hat oder aus den Akten ergibt sich, dann werden so Nachfragen schon gemacht. Vielleicht auch gerade, sind sie von jemandem kontaktiert worden im Vorfeld etc. Und sonst ist das natürlich auch ein der Job von einer Verteidigung, mit geeigneten Ergänzungsfragen da darauf hinzuwirken.
Das Problem ist einfach, die Ergänzungsfragen kommen erst ganz am Schluss.
Das ist so, ja. Das kann man, entweder kann man da versuchen, geschickt zu bin-doktoren, dass man da vielleicht einen Hinweis gibt am Anfang, dass man vielleicht dem und dem nachgehen sollte, das würde einem interessieren. Es ist auch teilweise so, dass die Verfahrensleitung durchaus zulässt, dass man schon zwischendurch etwas einwirft. Das je nachdem, genau.
Ich meine, das Problem bei den Zeugen ist auch, die werden ja meistens nur einmal gehört. Vor allem aus Gericht verzichtet, zumindest im Kanton Zürich, selbst bei ganz wichtigen Zeugenbeweisen, außer das Bundesgericht zwingt sie dazu, werden selten Zeugen nochmal gehört. Per se ist das natürlich dann ein ungleiches Rennen, weil eine beschuldigte Person, die mehrfach befragt wird, da liegt es in der Natur von der Sache, dass sich Widersprüche ergeben. Vor allem, wenn dann auch noch ein Dolmetscher mit anderer Terminologie dazwischen geschaltet wird. Und ein Zeuge, der nur einmal befragt, der wirkt natürlich dann gerade glaubwürdiger, weil er halt eben nur einmal befragt worden ist und durch das Risiko von Widersprüchen auf null tendiert.
Gut, ich glaube, das Detektieren von Widersprüchen beschleunigt mehr Glaubhaftigkeit und nicht Glaubwürdigkeit. Einerseits. Und andererseits hast du aber recht, dass gerade weil der Zeugenbeweis dermaßen zentrale Rolle einnimmt und was du gerade gesagt hast, völlig richtig ist, eben oft nur einmal befragt wird, sollte man umso sorgfältiger diesen Pflichten angehen, die man muss im Rahmen von einer Zeugeneinvernahme befolgen oder diesen Regeln angehen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.